Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Land. So steht es geschrieben im Psalm 74. Dietrich Bonhoeffer markiert in seiner Bibel diese Stelle mit den Worten: 9. November 38. Israelsonntag. Israelsonntag mit dem Psalm 74 als Einstimmung, als Erinnerung an die Gewalt, die dem Volk Israel durch seine Geschichte hindurch immer wieder geschah, über lange Jahrhunderte, durch unsere Kirchen, durch uns Christenmenschen. Die Zerstörung der Gotteshäuser, die Vertreibung aus dem Land, für die Kirche und Theologie mehrheitlich welcher Konfession auch immer ein Erweis des Verlustes der Gnade Gottes für Israel und der Verheißung für das Volk Israel. Hörest du, Jüde, weißt du auch, dass Jerusalem und eure Herrschaft samt dem Tempel und Priestertum verstöret ist nun über 1460 Jahre? Dieser grausame Zorn Gottes sollte ihnen doch allzu genug zeigen, dass sie gewisslich müssen irren und Unrecht fahren. So Martin Luther in seiner unsäglichen Schrift wieder die Juden und ihre Lügen von 1543. Israelsonntag, der Tag, der an die Geschichte der Kirchen, weniger den Tränen über den Verlust Jerusalems als vielmehr, darf ich sagen, vielleicht sogar der klammheimlichen Freude über die Zerstörung Jerusalems ist. Dem angeblich offenkundigen Geschichtsbeweis, dass Israel nicht mehr sein soll, dass sie Gottes Treue verlustig gegangen seien. Manchmal springt mich der Gedanke an, dass viel gegenwärtiges Reden über das bzw. das Bestreiten des Existenzrechts Israels und jenes demonstrative und ahnungslose From the River to the Sea an diese unglückliche Tradition anknüpfen. Diese fundamentale Bedeutung des Landes Israels ist eben auch in seiner negativen Variante grundlegend. Ihr Verlust ist unser Sieg. Die Wiederherstellung eines jüdischen Staates bedroht dieses Triumphgefühl. Das ist natürlich jetzt sehr holzschnittartig, aber doch scheint es mir hier einen Zusammenhang zu geben. Und noch einmal Luther: So lass sie doch hinfahren ins Land und gen Jerusalem Tempel bauen, Priestertum, Fürstentum und Moses mit seinem Gesetz aufrichten und also sie selbst wiederum Juden werden und das Land besitzen. Wenn das geschehen ist, so sollen sie uns bald auf den Fersen nachsehen, daherkommen und auch selbst Juden werden. Im selben Jahr geschrieben, 1543. Natürlich herablassend, weil ihm eine solche Wiederaufrichtung jüdischer Staatlichkeit völlig ausgeschlossen und absurd schien. Wenn also die Juden Tempel und Fürstentum wieder aufrichten sollten, würden die Christen ihnen folgen und selbst Juden werden. Das ist nun theologisch bei Luther wahrlich nicht vertieft und auch nur eine polemische Randbemerkung, gibt uns aber einen Hinweis darauf, immerhin, wenn auch nur am Rand, wie wichtig für Martin Luther diese Landfrage ist. Er würde Jude werden, also den christlichen Glauben ablegen, wenn die Juden wieder in dieser Form zur Wiederbelebung von Tempel und Regierung kämen. So wichtig ist das heilige Land, Eretz Israel, und seine religiöse und staatliche Verfasstheit gleichsam ex negativo. So angewiesen ist sein Glaube auf die Zerstörung der anderen als Erweis seines Rechthabens. Israelsonntag, weinen. Weinen über Jerusalem, weinen mit Jerusalem, weinen über uns, über unsere Israel-Vergessenheit in Glauben und Tun, weinen über unsere Paulus-Vergessenheit. Paulus weint auch. In gewisser Weise weint auch er über Jerusalem. Die Geschwister, sein Volk, will seinen Messias-Erfahrungen nicht trauen. Er, der dem auferweckten Jesus, dem Gesalbten, dem Messias begegnet ist, glaubt und glaubt zu wissen, das Ende sei nah. Der Messias kommt und wird Gott alles zu Füßen legen. Bald. Aber die meisten Kinder Israels trauen ihren Augen und sehen zu wenig Messianisches in der Welt. Macht und Gewalt. Rom an der Macht, alle Hoffnungen der Schrift unerfüllt. Doch für Paulus all diese Hoffnungen, wenn doch nicht erfüllt, so doch bestätigt, angesagt. Einer, der vom Tod auferweckt ist, wird zum Zeichen für das Kommende, für den kommenden Sieg über den Tod. Zum Zeichen, dass die Völker dazukommen, zum Gott Israels, zum Berg Zion. Der Gott Israels steht zu seinem Versprechen an Abraham, Frieden, Gerechtigkeit, Versöhnung mit Israel und den Völkern. Er wird es erleben. Aber wie passt das zusammen? Dieses Ja Gottes zum Nein seines Volkes. Es zerreißt ihm das Herz. Er weint. Er ist verzweifelt. Das ist doch sein Volk, Gottes Volk. Und Jesus Jude und Paulus selbst Jude. Und untrüglich für ihn das Zeichen der kommenden Welt, des Sieges über den Tod. Später in diesem berühmten Kapitel Römer 9 bis 11 wird er sagen, das Nein weiter Teile Israels kam um euretwillen, um der Völker willen. Ihr, die ihr von Gott noch nichts gehört hattet oder es überhört habt, ihr habt mit diesem Nein Israels die Chance bekommen, auch zum Gott Israels zu kommen. Teil der Politeia, der Gemeinschaft mit diesem Gott Israels zu werden. Mit anderen Worten, auch das Nein Israels ist Gottes Werk. Nicht zur Strafe, sondern zum Heil, das auch Israel am Ende zuteil wird. Das ist jetzt wirklich, wie der ganze Paulus an dieser Stelle und an anderen Stellen, nicht so leicht zu verstehen und blieb auch elendlange unverstanden. Einfach Herr ist vielleicht die Figur des Pietisten Jakob Spener, der sagt, wenn Gott Israel fallen lässt, trotz all seiner Zusagen, warum sollte er das dann nicht auch mit uns tun können? Gottes Treue zu Israel ist unser Unverpfand für seine Treue zu uns. Israelsonntag. Ein Eckpfeiler wird eben diese Treue Gottes, an dem auch Paulus seine Verzweiflung abstreift. In Versen 4 und 5, sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören, aus denen Christus herkommt. Diese Gaben sind von Gott ewig gegeben. Gottes Treue zu Israel ist beständig. Denn, und so schließt unser Abschnitt, Gott, der da ist, über allem sei gelobt in Ewigkeit. So, mit diesen Versen leitet er sein Ringen mit der Frage nach dem Nein Israels, nach der Begründung des Neins Israels zu dem gesalbten Jesus im Römerbrief ein. An dessen Ende steht, dass die Völker und Israel in ihrem Ungehorsam aufgehoben sind, beide in ihrem Ungehorsam aufgehoben sind in der Gnade Gottes und dass ganz Israel gerettet wird. Er bleibt nicht stehen bei seiner Enttäuschung, bei seinen Affekten, ja auch manchmal Wut, die wir in anderen Briefen kennenlernen, sondern er sucht in der Schrift, er sucht und findet vieles, wenn ihm auch nicht alles verständlich scheint. Am Ende sind ihm die Wege Gottes unergründlich, aber nicht weicht er ab von dem Fundament der Treue Gottes zu seinem Volk. So anders ist diese Rede als das hämische, lutherische Reden vom grausamen Zorn Gottes, der Israel alles genommen hat, nur dass Israel es eben nicht versteht. Aber er, Martin Luther, meint es zu verstehen, trotz aller theologischer Demut sonst, in dieser Frage selbstgerecht. Was könnte ich sagen, Luther gegen Luther, hier ist er incurvatus in se ipse, ein Wort, was ich sehr mag, incurvatus in se ipse, in sich selbst verkrümmt. Kein Ringen, keine Tränen, kein Paulus in ihm. Nur er selbst mit seinen Affekten. Israelsonntag. Und wir? Ja, ich weine über Jerusalem. Ich weine mit meinen Freunden und Freundinnen dort, die ihre Regierung verabscheuen und anders als in allen Nachbarländern immer wieder seit Jahren auf die Straße gehen und von Europa in Wissenschaft und Kunst absurderweise boykottiert werden. Boykottiert werden von Menschen, die sich anmaßen, hier urteilsfähig zu sein, die Gewaltszenen, die Vergewaltigung, das Kidnapping, den mörderischen, sadistischen Terror völlig friedlicher und auch regierungskritischer Menschen durch die Hamas nicht ernst nehmen. Ich verzweifle an der Modeerscheinung, dem rasend um sich greifenden kulturellen Codes israelbezogenen Antisemitismus hier und anderswo in Europa. Es geht schon lange nicht mehr um kritische Äußerungen zu Israel. Ging es vielleicht noch nie. Ich verzweifle an dem Unwissen der Menschen über die Geschichte Israels, nicht erst seit 1945, an dem Unwissen über Zionismus, über Antisemitismus und fast mehr noch an dem vielen Nicht-Wissen-Wollen. Und ich weine über die Toten der Kibbuzim und über die Toten im Gazastreifen, die von der Hamas geopfert wurden und werden, und über die verirrten, gewalttätigen Siedler im Westjordanland, von der Gewalt in allen umliegenden Ländern ganz zu schweigen. Israelsonntag. Wenn wir doch nur so reden würden wie Paulus. Nein, natürlich müssten wir auch anders reden, denn unsere Geschichte hat ihn nicht ernst genommen in seinen auch manchmal aggressiven Ausbrüchen, doch am Ende unendlich solidarischen, weil Gottes fürchtigen theologischen Treiben und Glauben. Die gedehnte Zeit der Kirchengeschichte hat solches Reden gewaltsam vergessen gemacht. Aber so in der Art? Spannung ergründen, bis wir nicht mehr weiterkommen? Dann aber nicht in die Dualität Ja und Nein flüchten, sondern in die Gewissheit, dass das Verhältnis zum Judentum nicht Randerscheinung, sondern Teil des Fundamentes unserer Gottes- und Menschenbeziehung ist. Unser Herz zerreißen lassen von der Geschichte der Judenfeindschaft, um deren Opfer trauern, selbstkritisch die Elemente unserer Theologie und unserer Glaubenspraxis auf diese negativen Perspektiven auf die Juden prüfen. Dabei werden wir die Fülle unseres eigenen Glaubens neu spüren. im Gespräch mit denen, die da waren, die da sind und sein werden, Geschwister im Glauben, im Suchen, in Trauer, in Beziehung und eben im Leben. Wir können lernen, dass es eine Beziehung zu unserem Gott gibt, vor uns, mit uns und neben uns. Demut üben und uns nicht selbst genügen. Wir sind 2,5 Wochen nach Tisha B'Av, Stefan Scholp hat es erwähnt, dem jüdischen Gedenken an die zweimalige Zerstörung des Tempels und am Ende ganz Jerusalems durch die Römer. Eine Zerstörung, von der Paulus nichts, aber Lukas schon alles wusste. Die Jüdische Studierendenunion hat dazu etwas geschrieben, das uns inspirieren kann und darf. Tisha B'Av ist ein Tag der Erinnerung, aber auch der Selbstprüfung. Man sitzt niedriger, trägt keine frische Kleidung und man soll sich nicht mit Dingen beschäftigen, die von der Bedeutung des Tages ablenken. Doch die Botschaft des Tages Tisha B'Av und jüdischer Trauer als solche endet nie in Hoffnungslosigkeit. Der Tag mündet in der Vision des Wiederaufbaus. Der Schmerz soll nicht lähmen, sondern wachrütteln. Was muss in uns erneuert werden? Welche Beziehung braucht Heilung? Trauer soll zur Verantwortung werden. Tisha B'Av erinnert uns, unsere Reaktion zählt. Auch heute gilt, Einheit beginnt im Kleinen. Bei uns, bring uns zurück zu dir, Gott, damit wir umkehren. Mit diesem Satz endet die Megali Achia, das Buch der Trauer, welches an Tisha B'Av gelesen wird. Es zeigt, die Trauer von Tisha B'Av ist ein Aufruf zur Verbesserung. Jeder von uns kann Teil des Wiederaufbaus sein, durch Verbindung, Empathie und echtes Mitgefühl. Was ließe sich hier anderes sagen oder singen? Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Und so soll es sein und werden. Amen.